SRF 2 Kultur.
Es lässt sich nicht abstreiten, die Ostertage kommen näher, die erste große Reisewelle des Jahres geht los. Die Sonnenstube der Schweiz, das Tessin, gehört zu den Top-Reisezielen in der Nähe. Für alle die, die es gerne etwas urbaner mögen, ist Paris die erste Wahl. 18% mehr Touristen aus der Schweiz sind im letzten Jahr in die französische Hauptstadt gereist. Aus keinem anderen Land war der Zuwachs an Touristen höher. Das hat natürlich mit der mittlerweile sehr schnellen Bahnverbindung zu tun. Aber ist das alles? Rudi Balmer lebt seit 26 Jahren als Journalist in Paris. Ich habe ihn gefragt, warum sind die Schweizer noch immer so fasziniert von der Stadt an der Seine?
Eine Überraschung ist das nicht wirklich. Paris verfügt doch wirklich über sehr viele Attraktionen, Monumente. Und dann hat diese Stadt ja doch einen gewissen Charme. Nicht umsonst spricht man von der Stadt der Liebe. Dieser Charme wirkt offenbar immer noch auf die ausländischen Besucher und ganz besonders auf die Schweizer, auch wenn beispielsweise die Schweizer, die ständig in Paris leben, diese Stadt längst nicht immer so romantisch finden wie die ausländischen Besucher.
Wir haben ein bestimmtes Bild von Paris im Kopf. Sie sagen es, Rudi Balmer, ein nostalgisch, romantisch geprägtes Paris. Gibt es denn die Postkartenstadt überhaupt noch oder ist das alles überrollt von einer neuen Zeit?
Es stimmt, dass die Besucher aus dem Ausland oft ein nostalgisches Bild von Paris haben und irgendwie hoffen auch, dass Paris, das sie aus Filmen kennen oder von früheren Besuchen auch, wiederfinden. Sie kommen durchaus auf ihre Rechnung, denn Frankreich und ganz im Speziellen die Hauptstadt tut viel, um mit der Denkmalpflege und auch mit der Architektur, mit Auflagen dafür zu sorgen, dass diese Innenstadt nicht verschandelt wird, damit die Touristen auch zu Fuß die Stadt erkunden können. Nicht zuletzt gibt es jetzt ja auch noch diese Mietvelos, Velib, die es erlauben, in einem gemütlichen Tempo diese Stadt zu erkunden. Paris existiert mit diesen Monumenten. Überall hat es auch Hinweisschilder, die Informationen geben zum Paris von früher und sagen, wer da in diesem Palast gewohnt hat oder auch die Geschichte erklären von bestimmten Gebäuden.
Paris, eine Stadt für Flaneure, eine Stadt, die ihre Fassaden pflegt. Über 12 Millionen Menschen leben im Großraum Paris. Menschen aus aller Welt bevölkern diese Stadt. Suchen die Schweizer Touristen auch das neue Paris, das internationale, multikulturelle, oder halten sie sich an die ausgestapften Touristenpfade in der Architektur des 19. oder 18. Jahrhunderts?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Ganz bestimmt gibt es sehr unterschiedliche Motive, nach Paris zu kommen. Man darf nicht vergessen, es gibt auch einen wesentlichen beruflichen Tourismus nach Paris. Es gibt sehr viele Messen, Modeschauen, x berufliche Gründe oder dann auch natürlich das Shopping. All das zieht Leute an. Dann gibt es, wie Sie sagen, das Paris, das Multikulti-Paris mit Quartieren wie Barbès, oder auch das Chinatown, das durchaus exotisch wirkt für Schweizer Touristen. Gerade die jüngeren Besucher entdecken zum Beispiel die Bars in der Nähe der Bastille, wo ein intensives Nachtleben stattfindet. All das sind Gründe, die sicher Schweizer dazu führen, Paris zu besuchen während eines Wochenendes oder auch ein bisschen länger. Bezeichnenderweise sind die Schweizer nicht nur zahlenmäßig stark vertreten, sondern sie gehören auch zu den Touristen, die am meisten Geld ausgeben in Paris.
Stichwort Geld ausgeben. Paris gilt als eine Stadt der hohen Lebenshaltungskosten. Die Wohnungen sind sehr teuer. Das heißt aber doch, dass das Leben in der Stadt ziemlich weit weg ist von dem Idealbild, das man als Tourist so mitbringt, wenn man nach Paris fährt.
Ja, für Einheimische besteht da zweifellos eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Bild, das die Touristen mitbringen. Das Leben in Paris ist effektiv teuer. Doch gerade der Zuwachs der Schweizer Touristen beweist, dass die Währungsentwicklung ein Grund ist für dieses Interesse an Paris. Der starke Schweizer Franken hat dazu geführt, dass sehr viel mehr Schweizer Touristen nach Frankreich kommen. Bezeichnenderweise stimmt das nämlich auch für die Amerikaner, für die Briten und die Japaner, die auch von einem tiefen Eurokurs profitiert haben.
Rudolf Beimer, womit kämpft man denn im Pariser Alltag am meisten, wenn man jetzt mal Abschied genommen hat vom touristischen Bild, das wir uns so machen?
Ein Problem im Alltag ist immer noch der Verkehr. Das führt auch dazu, dass zum Beispiel sehr wenige Taxis zur Verfügung stehen. Darüber klagen auch die Besucher immer wieder. Und wenn man den Umfragen glauben kann, gehören die Pariser Taxifahrer zu den unhöflichsten und frechsten auf der Welt. Ein anderes Problem sind auch die hohen Preise in den Restaurants. Das führt dazu, dass leider immer mehr nur noch Fastfood-Lokale zur Verfügung stehen. Und es wird nicht immer leicht sein, auch für ausländische Besucher ein gutes französisches Restaurant zu finden.
Rudi Balmer aus Paris. Und hier auf SRF 2 Kultur eine kleine Musik, um zu warten auf die Bedienung. Hallo, Petite Madame. In England ist es sehr verbreitet unter den Jugendlichen, das Sexting. Bilder, bei denen man deutlich mehr sieht als in der Badi oder im Turnunterricht, werden per Smartphone hin und her geschickt. England gilt als Sexting-Hochburg. Jetzt soll der fragwürdige Trend auch bei uns in der Schweiz angekommen sein. Bei mir im Studio ist jetzt Ines Matteo, Fachfrau für Gleichstellungsfragen des Kantons Basel-Stadt. Frau Matteo, was bedeutet Sexting konkret?
Sexting setzt sich zusammen aus dem Wort Sex und Texting. Und Texting heißt auf Englisch SMS verschicken. Und wie Sie ja gesagt haben, es ist eigentlich die Verbreitung, also die Praxis, eben nicht nur Textnachrichten zu verbreiten, sondern Bilder mit sexuellem Inhalt, meistens vom, oder eigentlich immer vom eigenen Körper. Und eben auch die Verbreitung davon.
Und machen das Buben und Mädchen gleichermaßen oder junge Leute beiderlei Geschlechts?
Es machen es beide oder sind beide involviert, sagen wir mal so. Also meistens ist es sehr geschlechteraufgeteilt. Die Rollen, die Mädchen verschicken mehr Bilder von sich selber auf Anfrage der Jungs. Und beide stehen aber in so einem starken Anerkennungsdruck. Die Mädchen haben Anerkennungsmacht davon. Nicht alle Mädchen werden natürlich gefragt, ob sie ein Bild verschicken. Man muss dann schon so aussehen. Und die Jungs, das ist so eine Art Statussymbol. Geld, Mut und eben sexuelle Erfahrung und diese Bilder von...
Weiß man was über den Anteil Mädchen, Jungen? Mehrheitlich Mädchen werden angefragt?
Die Bilder verschicken, ja. Es sind mehr Mädchenbilder unterwegs
als Jungs. Und die Buben sind mehr Auftraggeber?
Sozusagen.
Also die Rollen sind doch recht klar verteilt. Warum tun die Mädchen das?
Ja, das ist eine gute Frage. Eben Anerkennungsmacht. Nicht alle werden gefragt. Es ist eine Art, Anerkennung zu kriegen. Es ist auch eine Art, einen Liebesbeweis zu verschicken. Es wird auch als Liebesbeweis eingefordert.
Und dann wird das aber weiterverteilt. Ich meine, welche Rollenbilder stehen denn hinter diesem Trend Sexting? Ist das eine Revolte gegen festgefahrene Rollenbilder oder reproduziert das, greift das alte Muster wieder auf? Ich bin schön, deshalb kann ich mich zeigen.
Genau, ich würde sagen, es greift stark alte Rollenmuster auf. Also die Frau als sexuelles Objekt natürlich ganz stark. Und aber auch die Jungs als Täter, also wir haben es gesagt, sind die Auftraggeber, sind eben die Täter, die dann das auch verbreiten, die sich beliebt machen damit. Und das ist ja auch nicht ein tolles Rollenbild für die Jungs. Und die stehen auch unter einem ganz starken Druck, überhaupt diese Bilder zu sammeln von gleichaltrigen Mädchen. Weil Pornobilder kriegt jeder, aber solche von gleichaltrigen Mädchen eben nicht.
Da ist man dann der Kerl.
Genau.
Jetzt ist Sexting ein Jugendphänomen. Viele Agierende sind unter 16 Jahre alt. Wie ist die Situation aus juristischer Sicht? Machen sich die Kids da strafbar?
Ja, sie machen sich strafbar und wissen das oft nicht. Es ist Verbreitung von Kinderpornografie, sowohl wenn man Bilder von sich selber verschickt, wie auch wenn man die verbreitet natürlich. Also alles, was unter 16 Jahren ist, ist strafbar und es gibt auch solche Fälle, die tatsächlich dann vor Gericht landen. In den USA gibt es ganz viele inzwischen.
Aus Ihrer eigenen Praxis haben Sie schon Fälle angetroffen?
Ich bin in dieser Praxis nicht ganz direkt unterwegs, aber ich weiß vom Jugendschutz Basel-Land zum Beispiel, dass sie solche Fälle schon hatten. Und ich denke, in Basel wird es ähnlich sein. Und es ist natürlich, verbreitet sich immer wieder stärker jetzt zurzeit.
Ines Matteo, Fachfrau für Gleichstellungsfragen in Basel-Stadt. Vielen Dank. Die Schweiz hat seit heute eine Medienkommission. Der Bundesrat hat die 13 Kommissionsmitglieder heute bestimmt, die künftig die Schweizer Medienlandschaft zu beobachten haben. Schon seit letztem November ist klar, wer das Präsidium dieser Kommission übernimmt. Ottfried Jahren, Professor für Publizistikwissenschaft der Universität Zürich. Nino Gadient hat mit ihm über die Aufgaben der neu gewählten Medienkommission gesprochen.
Ottfried Jahren, im Sommer nimmt die Eidgenössische Medienkommission ihre Arbeit auf. Die Frage ist, mit was genau wird sich denn diese Medienkommission beschäftigen?
Sie hat, Herr Gadient, zwei Aufträge oder Aufgaben. Das eine sind Aufgaben, die der Bundesrat ihr zuweist. Da wissen wir bereits, dass die Frage der Medien und insbesondere auch der Presseförderung ein Thema ist, was die Räte beschäftigt. Sie wissen, Nationalrat und Ständerat haben sich damit auseinandergesetzt, den Bundesrat beauftragt. Eins unserer ersten Aufgaben in der Kommission wird sein, uns also mit der Medien- und Presseförderung systematisch auseinanderzusetzen. Zum Zweiten kann die Kommission, und das freut mich sehr, eigenständig Themen aufgreifen, die sie für relevant erachtet, um sie einerseits für die Politikberatung aufzubereiten und andererseits auch für die öffentliche Debatte bereitzustellen.
In der Medienmitteilung des Bundes steht, Zitat, der Bundesrat will mit dieser Kommission die Kompetenzen von Medienfachleuten enger in die politische Meinungsbildung und Entscheidung einbeziehen. Was heißt denn das konkret? Mehr Macht den Medien im Lande oder umgekehrt mehr politischer Einfluss auf die Medien?
Beides hoffe ich nicht. Es geht, glaube ich, darum, dass der medienpolitische Sachverstand, der in unserem Land ja vorhanden ist, gebündelt wird, dass er auf Dauer gestellt wird, dass es Formen des ständigen Austausches, des Diskurses gibt. Also wohin geht denn diese digitale Welt? Was heißt es denn, wenn Suchmaschinen neu mitspielen? Was heißt es denn, wenn bestimmte Internationalisierungseffekte da sind? Also einen Dialog über Themen zu führen, die einerseits branchenteilspezifisch sind, also nur die Presse betreffen oder vielleicht nur das Radio betreffen, aber auch übergreifende Dinge, die mit der digitalen Welt zu tun haben. Also die Kommission ist sozusagen ein Zulieferbetrieb, im besten Sinne ein Zulieferer von hoffentlich guten Ideen und Anregungen.
Die Schweiz ist bisher ohne Medienkommission ausgekommen. Herr Jahren, warum braucht es denn die jetzt plötzlich?
Es gibt, glaube ich, mehrere Gründe. Der eine wesentliche Grund ist natürlich auch, dieses relativ kleine Politikfeld ist natürlich hochkomplex geworden. Sie wissen das, Herr Gadient, mit Digitalisierung und Internationalisierung sind doch erhebliche Veränderungsprozesse verbunden. Und da stellt sich für uns, auch für unsere Volkswirtschaft, schon die Frage, wie wollen wir uns in diesem innovativen Bereich aufstellen? Wie wollen wir die Herausforderungen meistern, die durch Digitalisierung und Internationalisierung entstehen, mit unseren relativ kleinen Märkten und bescheidenen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben? Und wie sichern wir unsere Qualität? Die Qualität, die dazu führt, dass auch demokratiegerechte Öffentlichkeiten entsprechend des föderalen Systems der Schweiz gesichert werden können.
Es klingt so, als ob diese Medienkommission vor allem ermöglichen soll. Hat diese Medienkommission auch eine Art, ja, sagen wir, Aufsichtsfunktion?
Nein, die hat sie eben nicht und das ist auch gut so. Die Aufsichtsfunktion liegt in der Tat bei der Politik und bei den entsprechenden Instanzen, unter anderem natürlich beim Bundesamt für Kommunikation. Unser Auftrag ist natürlich stärker, längerfristige Themen anzugehen, die auch jenseits des Rechtsetzungsprozesses, des Regulierungsprozesses, der immer formal sein muss, der juristisch ist, der mit Verfügung arbeitet. Wir leben als Kommission vom klugen Wort, von der guten Debatte und vom Anstoßen, wahrscheinlich wirklich mehr vom Ermöglichen. Wir können weder erlassen noch Verfügung setzen und das ist auch gut so, dass es so ist.
Diese Kommission ist prominent besetzt. Miriam Meckel, Professorin an der Uni St. Gallen, der Verleger Peter Wanner ist dabei, dann Silvia Egli von Matt vom MATZ von der Journalistenschule in Luzern. Was waren denn die Auswahlkriterien?
Die Auswahlkriterien sind, dass wir sicherstellen wollten, und es ist eine Entscheidung des Bundesrats, der Bundesrat, das wissen Sie, hat gewählt, dass alle relevanten Akteure und Branchen und Teilbranchen vertreten sind, dass alle Landesteile der Schweiz die verschiedenen kulturellen Sichtweisen, denn Medien haben sehr viel mit Kultur auch zu tun, diese verschiedenen Sichtweisen zum Tragen kommen und dass alle Positionen, auch die der Schwächeren vielleicht in diesem Geschäft, der Rezipienten, der Nutzerinnen und Nutzer, genauso zu Wort kommen können, wie eben sozusagen derjenigen der Anbieter.
Lesen dürfen wir sie alle, sollen wir sogar, die NZZ. Nicht nur die Sportseiten darin, aber dass alle auch Miteigentümer werden könnten, bewahre. Dazu braucht es immer noch das richtige Parteibuch. Bei den Aktionären der Neuen Zürcher Zeitung ist jetzt aber Feuer im Dach. Die Interessengemeinschaft Freunde der NZZ möchte, dass künftig nicht mehr nur FDP-Mitglieder NZZ-Aktien kaufen können, sondern alle, die liberal und unternehmerisch denken. Der Verwaltungsrat rund um Präsident Franz Steinecker blockt ab. Martin Lehmann kennt die Gründe.
Ist's bloß ein alter Zopf, der längst abgeschnitten gehört? Seit jeher ist in den Statuten der NZZ-Gruppe festgeschrieben, dass, wer Aktionär werden will, FDP-Mitglied sein muss. Oder sich zu einer freisinnig-demokratischen Grundhaltung bekennt, ohne einer Partei anzugehören. Das heißt, wer ein CVP- oder SVP-Parteibüchlein hat, wer den Grünliberalen oder gar der SP angehört, darf nach geltendem Recht, Unternehmergeist hin oder her, nicht NZZ-Aktionär werden. Dieser sogenannte FDP-Paragraph sei überholt, findet die IG Freunde der NZZ, eine lose Verbindung von etwa 75 Aktionären. Edwin van der Geest, eins der Gründungsmitglieder der Interessengemeinschaft, sagt warum.
Also es geht uns darum, die Basis zu schaffen, dass das Aktionariat der NZZ-Gruppe verbreitet werden kann. Das ist heute nur zum Teil möglich, weil potenzielle Aktionäre davon abgeschreckt werden, da ihnen ja gedroht wird, man werde sie nicht eintragen, falls sie Mitglied einer anderen Partei seien.
Und diese Fixierung auf den Freisinn sei, mit Verlaub, einfach nicht mehr zeitgemäß. Denn die unternehmerisch und liberal denkenden Personen in diesem Land politisierten längst nicht mehr alle in der FDP, wie van der Geest sagt.
Früher war es natürlich schon so, dass die Unternehmergilde in Zürich, das waren alles Mitglieder der FDP. Vor etwas mehr als 100 Jahren waren noch alle Bundesräte Mitglieder der FDP. Heute ist aber die FDP zu einer kleineren oder einer Kleinpartei geworden, die überhaupt nicht mehr ein Spiegelbild der Wirtschaft abgibt.
Und deshalb sei die Eintragungspraxis zu ändern. Übrigens schon auch nur deshalb, weil in all den Jahrzehnten zig Aktien vererbt oder verschenkt worden seien und inzwischen schlicht niemand mehr den Überblick habe, ob auch die neuen Besitzer den rigiden Regelungen genügten. Er kenne mindestens ein Dutzend Aktionäre, die SP-Mitglieder seien, lacht van der Geest. Beim Verwaltungsrat des Traditionsplatz kommt der Vorstoß trotzdem nicht gut an. Franz Steinecker, Alt-FDP-Parteipräsident und noch bis zur Generalversammlung von Mitte April NZZ-Verwaltungsratspräsident, findet den Paragraphen zwar auch nicht ideal, eine Streichung kommt für ihn aber nicht in Frage.
Dann müsste man den Kreis der Aktionäre sehr stark verbreitern und es stellt sich dann die Frage, ob die gewünschte Unabhängigkeit dieses Organs und dieser Unternehmung gewährleistet sein kann.
Für Steinecker ist die Aktienbeschränkung auf FDP-Mitglieder und parteilose Liberale quasi Garantie für die Unabhängigkeit des Medienunternehmens.
Wenn man jetzt die Vorstöße anschaut, gibt es eigentlich zwei mögliche Motive. Entweder will man Einfluss nehmen auf die Publizistik, also dass es nicht mehr freisinnig-demokratischer Grundhaltung entspricht, oder es sind Investoreninteresse, dass man vor allem an Aktiendeals Interesse hat und beides wollen wir nicht.
Der Widerstand des Verwaltungsrats hat also mit dessen Sorge um die publizistische Unabhängigkeit und die wirtschaftliche Selbstständigkeit des Unternehmens zu tun. Und tatsächlich gibt es aus der jüngeren Vergangenheit Beispiele, wie sich politische Interessengruppen erfolgreich ins Schweizer Medienbusiness eingemischt haben. Franz Steinecker verweist aufs Schicksal der Basler Zeitung und der Weltwoche. Edwin van der Geest von der Interessengemeinschaft Freunde der NZZ versteht diese Befürchtungen hinten und vorne nicht. Er argumentiert gerade umgekehrt. Je breiter abgestützt die Aktionärsgruppe sei, desto größer die Garantie, publizistisch unabhängig zu bleiben. Zumal die Einflussmöglichkeiten auf den Kurs des Unternehmens schon nur deshalb sehr beschränkt seien, weil ein Aktionär höchstens 1% aller Aktien besitzen dürfe. Da scheinen also zwei Antipoden dasselbe Ziel zu haben, nämlich die Unabhängigkeit eines Traditionsblatts mit Weltruf zu bewahren, aber gänzlich unterschiedliche Vorstellungen, wie dieses Ziel gesichert werden soll. Die Diskussion darüber, wer NZZ-Aktionär werden darf und wer nicht, geht weiter.
Den Roman Adam Hundesohn kennt die ganze Welt. Der Schriftsteller und Journalist Yoram Kanyuk gehört zu den wichtigsten Stimmen der jungen israelischen Literatur. Jetzt ist sein Buch 1948 neu auf Deutsch erschienen. 1948, das Jahr, in dem die Ausgangslage für den Palästina-Konflikt geschaffen wurde. Ich habe mit Hans-Uli Probst über den neuen Kanyuk-Roman gesprochen, wollte erst einmal wissen, aus welcher Sicht Yoram Kanyuk denn dieses historische Drama schildert.
Aus der Sicht des 17-jährigen Gymnasiasten, der er 1947 war, der in Israel, also in Palästina, geboren war und sich dann einer prästaatlichen paramilitärischen Organisation anschloss, der berühmten Palmach, und von daher ab dem Ausbruch der Feindseligkeiten nach der UNO-Teilungsresolution im November 1947 ja dann losging. Und aus der Sicht dieses fast jugendlichen, unerfahrenen Soldaten, schlecht ausgerüstet, der so in den Krieg geworfen wird und den alles andere als heroisch erlebt, auch wenn sie Heldentaten begangen haben, sondern es ist schlicht das Handwerk des Töten. Es ist also eine Perspektive, die gegen den Mythos der israelischen Geschichtsschreibung auch gerichtet ist.
Und als Zeitzeuge wählt er die Form des Romans für seinen Stoff. Weshalb das?
Er hat das Buch geschrieben nach einer großen Krankheit, schon über 80, und er traut seiner eigenen Erinnerung nicht mehr. Er gibt das auch zu. Wahrheit und Fiktion können sich überlagern. Er wählt also ganz bewusst den Roman, die Literatur. Er gestaltet großartige Szenen, die haften bleiben. Das ist alles andere als eine Dokumentarreportage.
Joachim Kaniuk ist in diesem ersten Krieg bei der Staatsgründung selber verwundet worden. Und warum schreibt er erst jetzt darüber als alter Mann?
Er hat es immer wieder versucht. Es ist natürlich ein Trauma geblieben, weil er hat da natürlich unsägliche Schlachtereien gesehen. Wie jedes gute Kriegsbuch ist es insofern ein Antikriegsbuch, und er musste das noch loswerden vor dem Tod. Das merkt man, diese Dringlichkeit merkt man dem Buch an. Er verfügt aber eben auch jetzt über die literarischen Mittel, das in unglaubliche Szenen zu gestalten, wenn er zum ersten Mal ein weibliches Geschlecht sieht, weil eine Nonne erschossen wurde und ohne Kleider daliegt. Wenn er beschreibt, wie die sinnlose Parole mir nach von den Führern ausgesprochen werden und reihenweise von den besten Leuten in den Tod getrieben werden, wenn er die Vertreibung der Palästinenser auch unerbittlich schildert. Also das geht einem unter die Haut, und insofern ist es gut, dass er so lange gewartet hat.
Das nimmt meine nächste Frage vorweg. Ich wollte fragen, was ist denn seine Haltung zur israelischen Staatsgründung 1948? Eine durchaus kritische.
Ja, auch manchmal ironische. Wie sollen die Juden wissen, wie man einen Staat gründet nach 2000 Jahren Diaspora? Er ist durchaus für den Staat, aber er sieht auch das Unrecht, das begangen wurde damit, mit eben der Vertreibung der Palästinenser. Es wurde mit der Vertreibung der Araber wurde Platz geschaffen, um eben die Holocaust-Überlebenden aufzunehmen. Also diese ganzen Widersprüche sieht er, und die will er nicht glätten, wie das eben die offizielle Historiografie tut. Er sieht die eigene Schuld, und er sieht trotzdem auch, wir hätten wahrscheinlich nicht anders handeln können. Aber in den 60 Jahren seither hätte man anders handeln können.
Vom Was zum Wie. Wie hält der erfahrene Autor Joram Kaniuk Sie als Leser bei der Stange?
Er war als junger Mann in Amerika ein großer Freund des Bebop, und er hat etwas in seiner Schreibweise, das daran erinnert, an diese Improvisation, dass diese wilden Vergegenwärtigung von ja nicht chronologisch erzähltem, von einzelnen Momenten, die einem unglaublich sich einbrennen, eben Bildern, Visionären. Also er beherrscht eben die Literatur für diesen gewaltigen Stoff, und das hält einen permanent an der Stange.
Als alter Mann der Gründergeneration, als einer, der in Tel Aviv geboren wurde, gibt Joram Kaniuk seinen Lesern eine Perspektive für die Zukunft mit, Hans-Uli Probst?
Ja, Abschied von der Ideologie auch der jüdischen und Versöhnung, also ganz sicher ohne Ausgleich zwischen den Palästinensern und Israel, sieht er keine Zukunft für dieses Land, das er trotz allem liebt. Er ist ja wieder zurückgegangen, er liebt die Sprache, er will dort bleiben, aber er hebt eben auch immer wieder die Stimme gegen alle Orthodoxie und gegen allen ideologischen Nationalismus.
Hans-Uli Probst über 1948, das Aufarbeiten des Palästina-Konflikts im Roman von Joram Kaniuk. Das Buch ist erschienen im Aufbau Verlag Berlin.
Die Schweiz hat seit heute eine eidgenössische Medienkommission. Der Bundesrat hat in der heutigen Sitzung die Kommissionsmitglieder gewählt. Die neue Kommission habe keine Aufsichtsfunktion, sagt der Kommissionspräsident Ottfried Jahn. Es gehe darum, die Schweizer Medienlandschaft zu analysieren und über künftige Möglichkeiten für die Medienbranche nachzudenken.
Mit Digitalisierung und Internationalisierung sind doch erhebliche Veränderungsprozesse verbunden. Und da stellt sich für uns, auch für unsere Volkswirtschaft, schon die Frage, wie wollen wir uns in diesem innovativen Bereich aufstellen? Und wie sichern wir unsere Qualität? Die Qualität, die dazu führt, dass auch demokratiegerechte Öffentlichkeiten entsprechend des föderalen Systems der Schweiz gesichert werden können.
Die 13-köpfige Medienkommission ist prominent besetzt. So ist zum Beispiel die Medienprofessorin Miriam Meckel dabei oder der Verleger der AZ Medien Peter Wanner.
Tanzen mit Uniabschluss, das ist jetzt auch in der Schweiz möglich. Im Tanzwerk 101 in Zürich gibt es neu einen Diplomlehrgang für zeitgenössischen Tanz. Bisher konnten Tänzerinnen und Tänzer nur eine Art Berufslehre in ihrem Fach machen. Frank Rutishauser ist Leiter des Tanzwerks und sagt, erstens sei der Bachelorabschluss völlig neu und
das zweite Einzigartige ist die Vermischung von zeitgenössischem und urbanem Bühnentanz. Diese Form gibt es bisher in dieser ernsthaften Suche nach dem neuen Raum zwischen dem zeitgenössischen und urbanen noch nicht.
Für die neue Tanzausbildung wolle man die besten Dozenten haben, sagte Rutishauser weiter. Die Suche laufe noch. Das Tanzwerk 101 ist Teil der Migros-Clubschule. Heute Mittwoch hat der 5 millionste Besucher die Fondation Bayerler in Rien besucht, wie das Museum mitteilt. Der Galerist Ernst Bayerler gründete 1997 die Fondation. Das Museum wurde vom italienischen Star-Architekten Renzo Piano gestaltet. Bei der Besucherrangliste der Basler Museen steht die Fondation Bayerler regelmäßig an der Spitze.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.